Es ist 11 Uhr. Guten Tag, meine Damen und Herren, liebe Hörerinnen und Hörer. Hier ist Klassisch Modern bei Radio Free FM. Am Mikrofon Jörg Neugebauer. Literarisch beginnen wir heute mit einem Auszug aus dem Roman L'Amant, der Liebhaber von Marguerite Duras. Dieser Roman ist auf Französisch 1984 erschienen und vor genau 30 Jahren, also 1985, erschien die deutsche Übersetzung von Ilmar Racusa. Es geschieht also auf der Fähre während der Überquerung eines Nebenarms des Mekong, der sich zwischen Vinlong und Sadek durch die große Schlamm- und Reisebene des südlichen Cochinchina zieht, die Ebene der Vögel. Ich steige aus dem Bus. Ich gehe zur Reling. Ich betrachte den Fluss. Meine Mutter sagt mir manches Mal, nie mehr in meinem Leben würde ich so schöne Flüsse sehen wie diese hier. So groß, so wild wie den Mekong und seine Nebenarme, die den Ozeanen zuströmen, diesen Wasserflächen, die in den Höhlungen der Ozeane langsam verschwinden. In diesem unabsehbaren Flachland strömen die Flüsse rasch. Sie schießen dahin, als wäre die Erde abschüssig. Ich steige immer aus dem Bus, wenn wir auf der Fähre ankommen, auch nachts, denn ich habe immer Angst. Angst, die Seile könnten reißen, sodass wir zum Meer abgetrieben würden. In der gewaltigen Strömung betrachte ich den letzten Augenblick meines Lebens. Die Strömung ist so stark, dass sie alles mitreißen würde. Gestein, eine Kathedrale, eine Stadt. Ein Sturm wütet im Innern der Wasserfluten. Wind, der sich widersetzt. Ich trage ein Kleid aus Rohseide. Es ist abgenutzt, beinahe durchsichtig. Zuvor ist es ein Kleid meiner Mutter gewesen. Eines Tages zog sie es nicht mehr an, weil sie es zu hell fand und gab es mir. Das Kleid ist ärmellos, sehr tief ausgeschnitten. Es hat jenen bräunlichen Ton, den die Rohseide durch das Tragen annimmt. Es ist ein Kleid, an das ich mich erinnere. Ich finde, dass es mir gut steht. Ich habe mir einen Ledergürtel umgebunden, einen Gürtel meiner Brüder vielleicht. Ich erinnere mich nicht an die Schuhe, die ich in diesen Jahren trug, bloß an gewisse Kleider. Die meiste Zeit stecken meine nackten Füße in Leinensandalen. Ich spreche von der Zeit vor dem Besuch der höheren Schule in Saigon. Von da an habe ich natürlich immer Schuhe getragen. An jenem Tag muss ich das berüchtigte Paar aus Goldlamé mit hohen Absätzen getragen haben. Es fällt mir nicht ein, was ich anderes an jenem Tag hätte tragen können, also trage ich diese. Billige Ladenhüter, die mir meine Mutter gekauft hat. Ich trage Goldlamé, um ins Gymnasium zu gehen. Ich gehe ins Gymnasium in Abendschuhen, die mit kleinen Verzierungen aus Strass besetzt sind. Es gefällt mir so. Ich ertrage mich nur in diesen Schuhen. Und noch jetzt will ich mich so. Diese hohen Absätze sind die ersten meines Lebens. Sie sind schön. Sie stellen alle früheren Schuhe in den Schatten. Die zum Laufen und Spielen. Die flachen, aus weißem Leinen. Sie haben Radio Free FM eingeschaltet und hören die Sendung Klassisch Modern. Und das war neben Led Zeppelin mit dem Titel That's the Way. Hölderlin hat im Jahre 1800 die Hexameterhymne der Archipelagus verfasst. Das ist eine über 20 Strophen lange Hymne auf die Ägäis. Daraus hören Sie in dieser Sendung zwei Abschnitte. Jetzt erstmal den Anfang. Kehren die Kraniche wieder zu dir und suchen zu deinen Ufern wieder die Schiffe den Lauf? Umatmen erwünschte Lüfte dir die beruhigte Flut und sonnet der Delphin aus der Tiefe gelockt am neuen Lichte den Rücken? Blüht Ionien? Ist's die Zeit? Denn immer im Frühling, wenn den Lebenden sich das Herz erneut und die erste Liebe den Menschen erwacht und goldener Zeiten Erinnerung, komm ich zu dir und grüß in deiner Stille dich, Alter. Immer gewaltiger lebst du noch und ruhest im Schatten deiner Berge wie sonst. Mit Jünglingsarmen umfängst du noch dein liebliches Land und deiner Töchter, o Vater, deiner Inseln ist noch der Blühenden keine verloren. Kreta steht und Salamis grünt, umdämmert von Lorbeeren, rings von Strahlen umblüht, erhebt zur Stunde des Aufgangs Delos ihr begeistertes Haupt und Tenos und Chios haben der purpurnen Früchte genug. Von trunkenen Hügeln quillt der Zypriertrank und von Kalauria fallen silberne Bäche wie einst in die alten Wasser des Vaters. Alle leben sie noch, die Heroenmütter, die Inseln, blühend von Jahr zu Jahr, und wenn zu Zeiten vom Abgrund losgelassen die Flamme der Nacht das untere Gewitter eine der Holden ergriff und die Sterbende dir in den Schoß sank, göttlicher, du dauertest aus, denn über den dunklen Tiefen ist manches schon dir auf- und untergegangen. Auch die himmlischen, sie, die Kräfte der Höhe, die Stillen, die den heiteren Tag und süßen Schlummer und Ahnung fernher bringen über das Haupt der fühlenden Menschen aus der Fülle der Macht. Auch sie, die alten Gespielen, wohnen wie einst mit dir. Und oft am dämmernden Abend, wenn von Asiens Bergen herein das heilige Mondlicht kömmt, und die Sterne sich in deiner Woge begegnen, leuchtest du von himmlischem Glanz. Und so, wie sie wandeln, wechseln die Wasser dir. Es tönt die Weise der Brüder droben, ihr Nachtgesang im liebenden Busen dir wieder. Floyd waren das mit einem ersten Ausschnitt aus dem Titel Shine On You Crazy Diamond, der auf dem Pink Floyd Album Wish You Were Here zu finden ist. Und Shine On You Crazy Diamond ist bekanntlich eine Hommage an Syd Barrett, das Gründungsmitglied von Pink Floyd. Syd Barrett, der zusammen mit Roger Waters im Wohnzimmer seiner Mutter sozusagen den Sound von Pink Floyd ausgetüftelt hat. 1968, noch vor dem großen kommerziellen Erfolg von Pink Floyd, ist er schon aus der Gruppe ausgeschieden. Und dieses Album, Wish You Were Here, auch der Titel deutet ein bisschen auf den Bezug zu Syd Barrett hin, das glaube ich 1973 erschienen ist, ist in weiten Teilen also eine Hommage an Syd Barrett. Hören Sie nun einen zweiten Ausschnitt aus dem Roman L'Amant, der Liebhaber, von Marguerite Duras, erschienen 1984 auf Französisch. Da war Marguerite Duras, das ist ja vielleicht auch immer ganz interessant, 70 Jahre alt, als sie das geschrieben hat. Die Geschichte meines Lebens gibt es nicht. So etwas gibt es nicht. Es gibt nie einen Mittelpunkt, keinen Weg, keine Linie. Es gibt weiträumige Orte, von denen man glauben macht, es habe hier jemanden gegeben. Das stimmt nicht. Es gab niemanden. Die Geschichte eines winzigen Teils meiner Jugend habe ich mehr oder weniger schon beschrieben, sozusagen erkennbar gemacht. Ich spreche von ihr, der Geschichte der Flussüberquerung. Was ich hier tue, ist anders und gleich. Früher habe ich von hellen Zeiten gesprochen, von solchen, die erhellt waren. Hier spreche ich von verborgenen Zeiten dieser selben Jugend, von gewissen von mir verschütteten Tatsachen, Gefühlen, Ereignissen. Ich habe unter Leuten zu schreiben begonnen, die mich streng zum Schamgefühl erzogen. Schreiben galt ihnen noch als moralisch. Heute scheint Schreiben recht oft nichts mehr zu sein. Manchmal weiß ich, wenn das Schreiben nicht alle Dinge vereinend ein flüchtiges Sprechen in den Wind ist, so ist es nichts. Wenn das Schreiben nicht jedes Mal alle Dinge zu einem einzigen, seinem Wesen nach Unbestimmbaren vereint, so ist es nichts weiter als Werbung. Meist aber habe ich keine Ansicht. Ich sehe, dass alle Bereiche offen liegen, dass es keine Mauern mehr gibt, dass das Geschriebene nirgends mehr einen Ort findet, sich zu verbergen, zu entstehen, gelesen zu werden, dass seine fundamentale Anstößigkeit nicht mehr respektiert wird. Doch weiter denke ich nicht.
What if we woke up?
Wenn die Allverklärende dann, die Sonne des Tages, sie des Orients Kind, die Wundertätige da ist, dann die Lebenden all im goldenen Traume beginnen, den die Dichtende stets des Morgens ihnen bereitet. Dir, dem trauernden Gott, dir sendet sie froheren Zauber, und ihr eigen freundliches Licht ist selber so schön nicht, denn das Liebeszeichen, der Kranz, den immer wie vormals deiner Gedenk, doch sie um die graue Locke dir windet, und umfängt der Äther dich nicht, und kehren die Wolken, deine Boten, von ihm mit dem Göttergeschenke, dem Strahle aus der Höhe dir nicht? Dann sendest du über das Land sie, das am heißen Gestad die gewittertrunkenen Wälder rauschen und Wogen mit dir, das bald dem wandernden Sohn gleich, wenn der Vater ihn ruft, mit den tausend Bächen Mäander seinen Irren enteilt und aus der Ebene Keister dir entgegenfrohlockt. Und der Erstgeborene, der Alte, der zu lange sich barg, dein majestätischer Nil itzt hochherschreitend aus fernem Gebirg, wie im Klange der Waffen siegreich kömmt und die offenen Arme der Sehnende reichet. Dennoch einsam dünkest du dir, in schweigender Nacht hört deine Weheklage der Fels. Und öfters entflieht dir zürnend von Sterblichen weg die geflügelte Woge zum Himmel. Denn es leben mit dir die edlen Lieblinge nimmer, die dich geehrt, die einst mit den schönen Tempeln und Städten deine Gestade begrenzt und immer suchen und missen, immer bedürfen, ja, wie Heroen den Kranz, die geweihten Elemente zum Ruhme, das Herz der fühlenden Menschen. Meine Damen und Herren, Sie haben Radio Free FM eingeschaltet und hören die Sendung Klassisch Modern. Und das war eben ein weiterer Ausschnitt aus Shine On Your Crazy Diamond von Pink Floyd aus dem Album Wish You Were Here. Und davor hörten Sie Guy Dale als Kopf und Mitglied der Gruppe Mute Swimmer. Guy Dale in Ulm, ja kein Unbekannter, mit dem Titel Different Name. Vor mir liegt nun ein kleines schwarzes Buch. Rainer Maria Rilke, die Aufzeichnungen des Malte Lauritz Brigge, und zwar in einer ganz besonderen Ausführung. Darunter steht nämlich das Manuskript des Berner Taschenbuchs, textgenetische Edition. Es handelt sich also hier um die Wiedergabe, und zwar auch drucktechnisch getreue Wiedergabe des ursprünglichen Manuskripts, in das Rilke den Text des Romans eingetragen hat, der dann 1910, nachdem er ihn dann nochmal abschließend diktiert hat, und in dieser diktierten Form kannte man bisher den Text nur, der dann 1910 erschienen ist. Hier kann man nun also ähnlich wie bei den Kafka-Editionen praktisch Rilke beim Schreiben über die Schulter schauen und sehen, was er korrigiert hat, was er gestrichen hat. Das Buch enthält den zweiten Teil, die zweite Hälfte des sogenannten Berner Taschenbuchs, von dem Rilke ganz verwundert wäre, dass es Berner Taschenbuch heißt. Er hat es nicht so genannt. Das ist deswegen, weil es im Schweizer Nationalarchiv gelagert wurde und dort ausgewertet wurde. Deswegen sind auch die Herausgeber Thomas Richter und vor allem Franziska Kolb aus dem Umkreis des Schweizer Nationalarchivs eingetragen. Selbst hat Rilke den Text in Paris. Ja, was hat er denn da also nur eingetragen und reingeschrieben? Ich lese mal so eine Stelle, das ist ja nun besonders irgendwie verlockend, die er durchgestrichen hat, zum Teil sogar zweimal durchgestrichen. Das wäre ihm vielleicht gar nicht recht, aber das steht nun mal hier und ich finde es auch ganz interessant. Also erstmal eine durchgestrichene Stelle und dann eine nicht durchgestrichene Stelle. Ich weiß ja nicht einmal, wie es möglich ist, dass die Schulkinder aufstehen in den Kammern voll grau riechender Kälte, wer sie bestärkt, die überstürzten Skelettchen, dass sie hinauslaufen in die erwachsene Stadt, in die trübe Neige der Nacht, in den ewigen Schultag, immer noch klein, immer voll Vorgefühl, immer verspätet. Und auf welchen Beiständen beruhen die, die nie geliebt worden sind, die vielen alternden Mädchen? Woher kommt ihnen die Kraft, doch noch ein Samtband zu ziehen um das unnütze Haar? Früh vor den eiskalten Spiegeln, in denen es leer ist und grünlich. Ja, nach dieser Stelle versteht man vielleicht, wieso die Aufzeichnungen des Malte Lauritz Brigge kürzlich von jemandem als Poetik, wie heißt das, Poetik des Horrors oder Poetik des Schreckens, Poetik des Grauens bezeichnet worden ist. Poetik des Grauens, ja. Jetzt hören Sie eine nicht gestrichene Stelle, die sich mit einem Dosendeckel befasst. Beinahe jeder kennt den Lärm, den irgendein blechernes, rundes Ding, nehmen wir an, der Deckel einer Blechbüchse verursacht, wenn er einem entglitten ist. Gewöhnlich kommt er gar nicht einmal sehr laut unten an. Er fällt kurz auf, rollt auf dem Rande weiter und wird eigentlich erst unangenehm, wenn der Schwung zu Ende geht und er nach allen Seiten taumelnd aufschlägt, ehe er ins Liegen kommt. Nun, also, das ist das Ganze. So ein blecherner Gegenstand fiel da nebenan, rollte, blieb liegen und dazwischen in gewissen Abständen stampfte es. Wie alle Geräusche, die sich wiederholt durchsetzen, hatte auch dieses sich innerlich organisiert. Es wandelte sich ab, es war niemals genau dasselbe. Aber gerade das sprach für seine Gesetzmäßigkeit. Es konnte heftig sein oder milde oder melancholisch. Es konnte gleichsam überstürzt vorübergehen oder unendlich lange hingleiten, ehe es zur Ruhe kam. Und das letzte Schwanken war immer überraschend. Das Aufstampfen, das hinzukam, hatte dagegen etwas fast Mechanisches. Aber es teilte den Lärm immer anders ab. Das schien seine Aufgabe zu sein. Ich kann diese Einzelheiten jetzt viel besser übersehen. Das Zimmer neben mir ist leer. Er ist nach Hause gereist, in die Provinz. Er sollte sich erholen. Ich wohne im obersten Stockwerk. Rechts ist ein anderes Haus. Unter mir ist noch niemand eingezogen. Ich bin ohne Nachbar. Ja, und das war er selbst, dem Pink Floyd, das Album Wish You Were Here und den Titel Shine On You Crazy Diamond gewidmet hatten. Syd Barrett mit dem Titel Dominoes. Wenn Sie nun noch die Fortsetzung, beziehungsweise ein paar Seiten weiter aus Malte Lauritz Brigge von Rilke. Ich habe meinen Nachbar fast schon vergessen. Ich sehe wohl, dass es keine richtige Teilnahme war, was ich für ihn hatte. Unten frage ich zwar zuweilen im Vorübergehen, ob Nachrichten von ihm da sind und welche. Und ich freue mich, wenn sie gut sind. Aber ich übertreibe. Ich habe eigentlich nicht nötig, das zu wissen. Das hängt gar nicht mehr mit ihm zusammen, dass ich manchmal einen plötzlichen Reiz verspüre, nebenan einzutreten. Es ist nur ein Schritt von meiner Tür zu der anderen und das Zimmer ist nicht verschlossen. Es würde mich interessieren, wie dieses Zimmer eigentlich beschaffen ist. Man kann sich mit Leichtigkeit ein beliebiges Zimmer vorstellen und oft stimmt es dann ungefähr. Nur das Zimmer, das man neben sich hat, ist immer ganz anders, als man es sich denkt. Ich sage mir, dass es dieser Umstand ist, der mich reizt. Aber ich weiß ganz gut, dass es ein gewisser blecherner Gegenstand ist, der auf mich wartet. Ich habe angenommen, dass es sich wirklich um einen Büchsendeckel handelt, obwohl ich mich natürlich irren kann. Das beunruhigt mich nicht. Es entspricht nun einmal meiner Anlage, die Sache auf einen Büchsendeckel zu schieben. Man kann denken, dass er ihn nicht mitgenommen hat. Wahrscheinlich hat man aufgeräumt und hat den Deckel auf seine Büchse gesetzt, wie es sich gehört. Und nun bilden die beiden zusammen den Begriff Büchse, runde Büchse genau ausgedrückt, einen einfachen, einen sehr bekannten Begriff. Mir ist, als entsinne ich mich, dass sie auf dem Kamin stehen, die beiden, die die Büchse ausmachen. Ja, sie stehen sogar vor dem Spiegel, sodass dahinter noch eine Büchse entsteht, eine täuschend ähnliche, imaginäre. Eine Büchse, auf die wir gar keinen Wert legen, nach der aber zum Beispiel ein Affe greifen würde. Richtig, es würden sogar zwei Affen danach greifen, denn auch der Affe wäre doppelt, sobald er auf dem Kaminrand ankäme. Nun also, es ist der Deckel dieser Büchse, der es auf mich abgesehen hat. Einigen wir uns darüber. Der Deckel einer Büchse, einer gesunden Büchse, deren Rand nicht anders gebogen ist als sein eigener, so ein Deckel müsste kein anderes Verlangen kennen, als sich auf seiner Büchse zu befinden. Dies müsste das Äußerste sein, was er sich vorzustellen vermag, eine nicht zu übertreffende Befriedigung, die Erfüllung aller seiner Wünsche. Es ist ja auch etwas geradezu Ideales, geduldig und sanft eingedreht, auf der kleinen Wulst gleichmäßig aufzuruhen und die eingreifende Kante in sich zu fühlen, elastisch und gerade so scharf, wie man selber am Rande ist, wenn man einzeln daliegt. Ach, aber wie wenige Deckel gibt es, die das noch zu schätzen wissen. Hier zeigt es sich so recht, wie verwirrend der Umgang mit den Menschen auf die Dinge gewirkt hat. Ja, und das war's auch schon für heute. Das war noch Ry Cooder zusammen mit Bobby King und Terry Evans mit dem Titel Mama, don't treat your daughter mean. Ich hoffe, wir hören uns wieder heute in 14 Tagen am 26. Mai zu einer Stunde klassisch modern. Am Mikrofon verabschiedet sich Jörg Neugebauer, der sowohl für die Text- als auch für die Musikauswahl verantwortlich war. Auf Wiederhören in 14 Tagen.